Servus und habe die Ehre. Ich darf mich vorstellen, Andi Zaratnik, meines Zeichens lang gedienter Veteran in der österreichischen Musiklandschaft. Und als solchen ist man auf mich gekommen, als es darum gegangen ist, ob ich mir vorstellen könnte, durch 50 Jahre Austropop-Geschichte zu streifen. Und meine Antwort war, ja, eh klar. Und so freut es mich sehr, ab nun in unserem Podcastl auf Menschen zu treffen, über heimische Musik zu plaudern und überhaupt ein bisschen durch das, was gemeinhin Austropop-Geschichte genannt wird, zu flanieren.
Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man denkt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.
Liebe Freunde der österreichischen Popularmusikkultur, wir feiern 50 Jahre Austropop. Allerdings sind wir hier zu dritt. Bisschen älter als die österreichische Popularmusikkultur, nämlich dieses Flugzeug, eine originale Iljuschin, russische Bauart, mein Co-Pilot und ich, dem Herrn Iljuschin, ja, Sergei Iljuschin, dem haben wir es nämlich zu verdanken, dass wir hier herinnen in seinem technischen Meisterwerk sitzen und mit diesem Meisterwerk, dieses russischen Flugzeugbauers, eine Reise in die Vergangenheit über Graz fliegen dürfen. Warum über Graz? Denn hier ist die Wiege der österreichischen Popularmusik, was englischsprachigen Pop betrifft. Wir fliegen zurück ins Jahr 1969. Ich habe da jetzt die Kapitänswürde zwar mir gefladert, weil im Grunde gebührt sie dem Mann, der neben mir sitzt. Es ist Alex Rehak. Alex Rehak. Rehax. Warum Rehax? Weil hier steht Hexen. Der Mann hat dieses Lied 1987 produziert, anlässlich der
Landesausstellung Hexen und Zauberer, aber das meistverkaufte Newcomer-Single überhaupt.
Seht ihr? Aber heute ist dieses russische Flugwunderwerk unser Hexenbesen.
No time to lose!
Wir haben keine Zeit zu verlieren, das ist natürlich richtig. Ja. Also, angehängt sind wir nicht, ja, weil wir, wie du zuerst gesagt hast, so in der Vorbesprechung, wir scheißen uns nichts. Ja. Wir scheißen uns nichts. Was soll uns passieren? Wir fliegen mit offenem Fenster.
So ist es nämlich, so schaut es aus.
Aber lieber Alex, ich sag dir etwas. Ich habe gestern, ich war beim Chinesen und habe dort immer, wenn ich es kriege, einen Glückskeks. Ja. Und ich habe das natürlich aufgebrochen, weil das Glück schmeißt man nicht einfach so weg oder lässt es irgendwie nicht liegen. Und da fand ich drinnen folgenden Zettel, nämlich, sie strahlen Power aus, man bewundert ihren Einsatz. Und doch, das nehme ich heute mit. Weil das, ja, mein Freund, das trifft auf dich zu mehr als 100%.
Mein Dank,
so, bitte aus meinem Glückskeks.
Danke, danke, Andi.
Die Wahrheit. Man sieht, was da drinnen in so einem kleinen Gepäck alles schlummert. Es ist richtig.
Super, super.
Servus.
Ich freue mich übrigens herzlich, dass ihr da in Graz seid bei mir und dass ich ein paar Worte über mein Leben erzählen darf.
Naja, wir werden dir diese Worte
aber nicht umdrehen.
Nicht umdrehen, wir werden sie dir aus dem Gedächtnis reißen.
Okay. Ja,
weil, soweit ich weiß, und wir kennen uns ja erst nicht seit vorgestern,
ja,
das sind schon ein paar Jahrzehnte, ja, wenn man das so sagen
soll. Sind wir sagen auf Lalala.
Ja, richtig. Ja. Und das, darauf kommen wir noch. Ja. Aber losgegangen ist es mit dir ja
68 mit Heidens Weg.
1968, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, die 68er.
Richtig.
Mit meiner ersten Progressivband Hide and Seek haben wir unsere erste Single in Wien draußen im Konzerthausstudio produziert. Riven Street und The Bag of St. Bear im Keller unten.
Unten im Keller,
Astrophon Studio. Und haben alles niedergespült und alle Bandwettbewerbe gewonnen, was es überhaupt gibt. Damals war ich gerade
18 Jahre.
Ja.
1968 war auch der Sommer der Liebe. Und diese Liebe hat dich eigentlich über dein ganzes Leben begleitet.
Genau.
Alex, aber bevor du im Bauch des Konzerthauses verschwunden bist, was hast du denn da gemacht? Du bist ja nicht als Musiker zur Welt gekommen.
Nein, ich war Musikalienhändler im Musikhaus Starnberg in Graz und habe dann in der Zeit mit 14, 15 Jahren in allen Bands überhaupt, die es in Graz gegeben hat, mitgespielt. Und dann ist eben Hide and Seek gewesen und da habe ich eigentlich auf meine Lehre dann geschissen und seitdem bin ich Berufsmusiker.
Aber soweit ich weiß,
War die Lehre als Musikalienhändler ja auch ein Ausweg aus einem anderen Leben, das man für dich geplant gehabt hat?
Meine Mama wollte, dass ich Arzt wäre, aber das hätte ich ja nie durchgedruckt, weil das Blut und so, wenn ich das sehe, wäre ich ja gleich ohnmächtig. Aber das hätte sie, wäre nicht schlecht gewesen, Arzt, aber ich habe halt irgendwann einmal im Radio die Small Faces gehört mit dem Afterglow of Your Love. Und dann habe ich mit 14 eine Wanderklampfen gekriegt zur Firmung und habe gesagt, so, jetzt ist meine Bestimmung. Ich singe wieder Steve Marriott, das war auch meine Stimme. Und habe dann das Afterglow for Love bei Hide and Seek auch gesungen. Und seitdem bin ich leider nie mehr mit der Musik ins Quere gekommen. Das war einfach nur geil.
Das war eine schöne lange Nummer. Afterglow.
Love is all around me, everywhere.
Großartig. Dann gab es allerdings auch ein Kennenlernen mit den Travelers oder International Travelers, wie die damals hießen.
Genau, ne? Das war nach Hide and Seek. Ja. Da habe ich als Berufsmusiker im Duett am Mühlstättersee bei den Rossmann-Betrieben gespielt. Und der Herr Rossmann hat mich ausgekaut mit Bomben und Granaten, weil ich eine Bekannte von ihm halt abgeschleppt habe, quasi. Und in dem Moment ruft der Manager von den Travelers, der Freddy Steinbrenner, dorthin an, wie er zu der Nummer gekommen ist, keine Ahnung. Und er sagt, Alex, der Max ist nicht gekommen von den Travelers, das war der Bassist, wir brauchen einen Bassisten, komm nach Graz. Hat genau natürlich gepasst. Dann habe ich binnen 3 Tagen das komplette Programm, haben wir das einstudiert gehabt und sind schon mit den Travelers auf Tour gewesen.
Aber waren die Travelers damals, waren die bekannt im steirischen Raum? War das eine bekannte
Band?
Die waren
sehr bekannt, International Travelers, nur haben wir dann einen eigenen Plattenvertrag bekommen bei der Atom Amadeo und haben quasi in der Zeit, wo wir beim Peter Müller im Soundmilchstudio aufgenommen haben, haben wir müssen unseren Namen wechseln. Und nachdem wir vom John Mayle Room to Move von seiner letzten LP gespielt haben, und die LP hieß Turning Point, hat der Jimmy Cogan gesagt, Alter, wir nennen uns Turning Point. Und das war der John Mayle, unser Taufpate. Das war super geil.
Sag, übrigens, in dem Studio, das war von Peter Müller, die Herbststraßen.
Ja, das war zur gleichen Zeit, wie der Ambros seinen Hofer aufgenommen hat. Und wir haben ja damals, glaube ich, die Creme de la Creme an Studiomusikern gehabt bei unseren Songs. Da war der Mr. Ostbahn-Kurti, da hört man beim Life is Going On heute noch seine Vibrator-Stimme heraus. Oder der Christian Kolonowitz oder der Robert Bongo, der den Falker produziert hat. Oder der Peter Bonger, Fritz Matzka am Schlagzeug, der Brad Howell, der die Stimme von Milli Vanilli war. Also wir haben wirklich jedes Jahr 3 Hits ausgebracht und haben, nachdem wir ohne Schlagzeug gespielt haben, die besten Musiker als Unterstützung als Studiomusiker gehabt in Österreich.
Ja, genau. 1971, also 70 ist der Hofer aufgenommen worden.
Genau.
Ja.
Und 71 ist dann die erste Turning Point LP Life is Going On rausgekommen und war gleich von Haus aus eine Arena.
Aber ihr habt eigentlich entgegen dem damaligen Trend in Österreich, der österreichischen Szene, weil die waren ja damals alle auf einmal auf Dialekt
fixiert,
habt ihr Englisch gesungen?
Ja, ich hätte ja vom Verlag aus, nachdem wir vom Rod Stewart das I'm Sailing im Programm gehabt haben, wollte der Verlag damals, dass ich die deutsche Version Ich will leben singen soll. Ich habe mir so deppert angestellt, dass das nie funktioniert hätte. Ich wollte einfach nicht Deutsch singen, das ist nicht meins gewesen.
Damals habt ihr trotzdem, ich meine, da gab es ja gerade in Wien, gab es was weiß ich, Madcaps und wie die Bands alle kassen, und auch der Ambros und so weiter. Die haben alle Wiener Dialekt gesungen. Und ihr habt es mit Turning Point Englisch.
Ja, schuld waren die Small Faces, weil ich habe das Cockney-Englisch in mir gehabt und das war ja toll. Dadurch habe ich auch eben meine Songs gut drüber gebracht. Und bei Ö3 zum Beispiel, die junge Ö3, was war, hat er lang nicht gewusst, dass wir aus Graz kommen. So hat er gedacht, wir sind eine neue Rockband aus England. Sonst hätten sie uns wahrscheinlich eh nicht so platziert. Und wir waren ja am Tag, glaube ich, 3-mal in Ö3. Und bei verschiedenen Events, es war immer Turning Point dabei.
Da ist es mir damals genauso gegangen wie Ö3. Ich kann mich nämlich gut erinnern, ihr seid mir aufgefallen, das war am Anfang der 70er Jahre in Prater, in einem Spielcasino, in so einem Automaten. Da sind lauter Flipper gestanden und da war eine Jukebox. Und da war der Easy Song drinnen.
Okay.
Und ich habe das immer reingehauen, ja, weil ich habe das großartig gefunden.
Sing a song of la la la.
Singing easy.
As the children do.
Genau. Und dann kommt einer und sagt, einer von meinen Freunden, sagt, du weißt nicht, dass diese Österreicher sind. Sag ich, nein, das glaube ich nicht. Oh ja, das, die kommen aus der Steiermark. Da war ich echt verblüfft, ja, weil für mich war Austropop damals also eh der Beginn.
Die Glocken und das, genau, das ganze Ding. Ja.
Und dann bin ich auch losgelaufen und habe mir die Platte gekauft.
Na super.
Ich habe sie heute noch. Da gab es nämlich auch eine Auflage, nicht im Bildercover, ja, sondern in diesen neutralen Covers drinnen. Ja, mit dem großen Loch, wo man das Label gesehen hat. Aber ich habe sie noch. Ich habe sie gehütet wie meinen Augen.
Wow, danke dir. Ja, ich kann nicht einmal sagen, du warst der Einzige, der es gekauft hat,
aber
du
hast gut verkauft.
Ja, ja. Wir waren ja in Europa, ja, überall unterwegs, ja. Schweiz, Deutschland, Ungarn.
Ihr habt ja bis zu 250 Auftritte gemacht.
Ja, wir haben, also in Österreich haben wir alles niedergespielt, wo es überhaupt nur möglich war. Egal ob Diskothek, Landdiskothek, Stadtdiskothek, Konzerte in Hallen, in Stadien. Mhm. Ja, das große Glück, was ich da gehabt habe als kleiner Rehak, war auch in der Wiener Stadthalle, wo man beim British Rock Meeting mit Deep Purple, Black Sabbath, Family, Ozzy Pisa, Rory Gallagher, das sind Erlebnisse, die man nie mehr vergessen hat. Und wie ich dann als kleiner Alex da das Life is Going On vor dem riesen Auditorium singen tue und 10.000 Leute auf einmal die Feierzeige anmachen, da hat es mir schon ein bisschen die Schuhe
weggezogen.
Ja. Da habe ich gleich mein Marshall 500 Watt, habe ich gleich 14 Leisten abgestochen, weil ich es reingehaut habe.
Aber hast du da auch mit den Typen, also mit diesen Großen der Rockmusik, hat man da Kontakt gehabt? Haben die,
wir waren alle, ja, da hat es keine Security-Dienst gegeben, wir waren alle hinten im Backstage. Wir haben nur leider, ich habe kein einziges Foto davon, aber ich kann mich erinnern, wie der Richie Blackmore das Child in Time Solo gespielt hat und in der ersten Reihe, ich habe ihn angebetet. Ja. Es war für mich einfach.
Ihr habt da wirklich viel erreicht gehabt. Ihr wart eigentlich Österreichs Parade-Popband.
Wir waren die erste Popband im Englisch-Sinne, die aus Österreich war.
Aber wieso hat das aufgehört?
Weil ich 74 einen Schlaganfall gehabt habe während einem Konzert. Ich bin nach dem Urlaub, wir haben das erste Konzert gespielt in der Steiermark, in einem ausverkauften Zelt mit ein paar tausend Leuten. Und ja, und dann stehe ich dort und singe Elise. Und auf einmal merke ich, wie mein ganzes Leben an mir vorbei gezogen ist. Denke ich mir so, das war es, Alex. Und mir wird es immer schwindlicher und ich bricht zusammen und die Leute schreien, weil ich immer so Späße gemacht habe und Shows extrem andere, so wie mein Freund der Mick Jagger. Und ja, dann haben sie mir die Roadmanager von der Bühne getragen, heimgefahren, mit privat noch. Und am nächsten Tag bin ich ins Spital gekommen und dann haben sie konstatiert, eine Stenose der Abacillaris, war rechts gelähmt. Und haben alles doppelt gesehen. Das heißt, wenn ich im Spital einer mit besuchen gekommen ist, war das Zimmer voll bei zwei Leuten. Brauche ich da nicht sagen, wie das geht. Jedenfalls nach einem Monat bin ich auf Revers rausgekommen. Also ich habe mich quasi selber entlassen. Habe gehen gelernt und das war dann besser. Und habe dann eigentlich jahrelang Probleme gehabt und habe Kolferit, das ist so ein Blutverdünnungsmittel, was ich eingenommen habe. Bei jedem kleinen Schwindel oder was habe ich gleich gedacht. Es haut mich wieder an. Aber bis jetzt, was ich mir kurz klopfen, bis jetzt lebe ich noch.
Hat der Reha gemacht?
Also hat es damals ja nicht gegeben. Nein, das war 74, war das ja alles. Da hast du einfach Infusionen gekriegt, auf den Nerven gekriegt. Ich habe nur zu mir gesagt, Alter, reh nicht zu viel vor dem Arzt, weil sonst kommt es gleich in den Feldhof rein.
Was heißt das für einen Nicht-Grazer? Feldhof?
Also das war so eine Anstalt für psychisch Kranke. Gitterbett und so etwas.
Und hast du die dann richtig quasi wieder zurückgekämpft ins Leben und auch auf die
mit
Bühne?
Mit der Musik halt und auf die Bühne.
Und Turning Point haben sich in der Zwischenzeit weiter
aufgelöst, weil der Zwirn dann weg war. Und dann haben wir eben die Fünferbesetzung mit Fritz Matzka, Reinhard Miltner, Bosch Franz, Wolfgang Heuss, einer der größten Gitarristen überhaupt, die Österreicher ausgebracht hat. Und haben dann lang zu fünf weitergespielt, bis der Jimmy dann gesagt hat, so jetzt mache ich mit der Andrea was, das war seine damalige Freundin. Und der hat ja anfangs recht einen guten Einstieg gehabt in Deutschland draußen. Hat dann aber gesagt, nein, das, ich tanze nicht im Fernsehen, der ist ja ein Country-Musiker, gewesen, der Jimmy. Und hat dann eben seine eigene Band gemacht. Und ich habe halt dann bis Ende der 70er Jahre Turning Point noch weiter als Sorg mitgeschleppt. Mhm.
Sag, dieses Ding hier ist ja ein Teil eines Gesamtkunstwerks.
Das war der erste Spiegelanzug überhaupt. Wir haben auf der Bühne eine Silberfolie gespannt gehabt damals. Mhm. Also wir waren wirklich up to date. Die erste Nebelmaschine mit Trockeneis. Ich war halt auf der Bühne immer lustig. Ich bin auf die Bühne gegangen und das Publikum war meins. Das hat man natürlich dann schon gemerkt, weil ich das immer zurückgekriegt habe.
Aber wie kommt man auf die Idee? Also ein Hut bzw. diese Jacke, das hat 12 Kilo, soweit ich weiß. Ne?
Na, der alte, ja, das ist der neue jetzt. Der alte war über 20 Kilo. Der alte Spiegelanzug.
Und der alte Spiegelanzug?
Der hat dickere Spiegel oben gehabt, dann war der auch viel schwerer. Ja. Und auf Leder, also da gibt es eh Fotos von mir auch. Mhm. Oder beim Life is Going On habe ich ein Original auf dem Video, was wir gemacht haben. Wir haben ja auch damals 75 das erste Musikporträt einer österreichischen Popband im Fernsehen gehabt. Das hat damals der Dieter Pochlatko produziert. Der Kurt TV dann hat die Regie gemacht. Und da haben wir halt unsere ganzen Hits, was da waren, in diesem Porträt, das war damals 20 Minuten im Abendprogramm, unwahrscheinlich. Das gibt es heute gar nicht mehr. Und haben gute Einschaltziffern gehabt und das war schon toll.
Der Spiegelanzug hat sich dann auch zum Markenzeichen entwickelt.
Mit dem bin ich dann auftreten. Ja.
Und wie war das? Du bist ja, schwierig. Jetzt nicht unbedingt das Akanet.
Ja, der war ungefähr so schwer, wie ich selber war. Ja. Aber ich habe das nicht gemerkt, weißt du, wenn Adrenalin im Körper ist und du, wenn ich Musik mache, merkst du überhaupt nichts. Ja. Du freust dich nur, dass alles so toll funktioniert und dass du selber Musik machen darfst. Ich lebe für die Musik.
Ja, dein Leben ist Musik, weil du hast ja quasi nicht nur selber Musik gemacht, sondern du bist ja dann auch aktiv ins Produzententum eingestiegen. Ne?
Ja, ich habe dann mit der Band für Steiermark 86 begonnen, ich habe 30 Jahre die Band für Steiermark gemacht. Dann habe ich produziert den Otto Wanz, die Wrestler-Hymne, We are young, strong and healthy. Ja.
Das müssen wir den Jungen erklären. Otto Wanz war ein Freistilringer, ein Catcher.
Weltweit bekannter Wrestler.
Und? Telefonbuchzerreißer.
Ja, also, genau.
Man weiß ja heutzutage nicht mehr, was ein Telefonbuch ist. Ja. Aber nur zur Erklärung, das waren so dicke Wälzer, wo alle Telefonnummern drinnen gestanden sind, zum Beispiel aus Graz oder von den Städten.
Ja.
Und der Typ
hat das zerrissen. Aber nicht eins, gleich zehn hintereinander. Ja. Er war einer meiner besten Freunde, der Otti.
War vielleicht ausschlaggebend, weil die Amerikaner haben ja auch sowas gemacht, ne? Dieses Wrestler singen lassen.
Das war die WWC, war das damals. Mit denen haben wir übrigens das Youngstown in Healthy für Amerika aufgenommen.
Aber diese Ideenschmiede, du bist ja sowas wie ein Kreativvulkan, ja? So ein schneller Brüter.
Ja, bei den Hexen zum Beispiel bin ich zum Landesrat Jungfurt damals gegangen mit einem Masterblaster und habe den Hexensong vorgespielt für die Landesausstellung Hexen und Zauberer. Und das war der Hammer überhaupt. Wir waren die meistverkaufte Newcomer-Single und habe den Orpheus gekriegt und was weiß ich was. Also das war schon mit Echo. Klaus Kofler und Ronny Herbolzheimer.
Der Orpheus war ein Vorläufer vom Amadeus.
Genau.
Der österreichische Musiker.
Das war quasi der. Habe ich die Statue heute noch zu Hause.
Ja, der ist ein paar Jahre verliehen worden. Und das war 1987. Es ist übrigens auch so ein klassischer Ohrwurm, den man auch nicht aus dem Kopf kriegt.
Die spielen es heute noch.
Ja.
Hexen haben Hexenbesen.
Hexen
treiben Hexerei. Wenn die Sonne kommt, ist der Hexenspuk vorbei.
Nein. Genau.
Dann habe ich 2000 Weihnachtslieder mit dem Kurt Weinzierl gemacht, neue Kinderweihnachtslieder. Vorher habe ich 94 die Special Olympics World Winter Games Opening Ceremony, die komplette Produktion, Regie, alles gemacht. Da war dabei Pointer Sisters, David Hasselhoff, Opus. Also das war eine der tollsten Sachen und eine riesen Geschichte, weil der ORF das alles live ausgestrahlt hat. Und ich habe wieder sehr viel Sinn meines Lebens gefunden. Bei den Special Olympics und habe den Arnold Schwarzenegger damals persönlich kennengelernt, die Familie Schreiber.
Sag, erklär uns, das gibt ja jede Menge Menschen, die uns da auch zuschauen, die so jung sind, das Band für Steiermark, die nicht wirklich wissen, was das bedeutet hat, was das war.
Die Band für Steiermark war für den ORF eine Aufzeichnung. Man kann sich das auf meiner Facebook-Seite auch anschauen, unter Alex Rehak. Oder auf YouTube, wo ich einen eigenen Channel habe. Und wir haben da quasi Charity gemacht für Licht ins Dunkel. Und mir ist es gelungen, alle Topstars der Steiermark, ob das Baldauer, ob das Opus, bei der ersten Band für Steiermark 86 im Opus war der Bukowski dabei, Otto Warns, ERV, also alles, was Rang und Namen gehabt hat. Und da haben wir einen Song kreiert mit der Musikwerkstatt Graf, der war der Erzherzog Johann Plus. Da ist so gegangen. Hinterm Semmering die Wüden haben einen ganz einen eigenen Brauch, sind im Popgeschäft die Kaiser. Und dann hat der Hans gesagt, oh, die Grötschen sind so sauer. Bis 2016 habe ich 30 Jahre habe ich das durchgezogen und dann habe ich gesagt, und jetzt ist genug, aber vielleicht machen wir es noch einmal. Das sagt niemals nie.
Ja, ja. Aber wie du begonnen hast, war ja Österreich, wenn man so will, popmusikalisch, da waren die Berge dazwischen, einmal der Semmering und einmal der Wechsel. Ja?
Ja.
Da hat sie viel in Wien abgespielt und dann hat sie viel in der Steiermark abgespielt, aber diese Berge waren irgendwie sowas wie so ein unüberwindbares Hindernis. Ja?
Da ja. Hat sie der Steiermark war immer sehr kreativ.
Ja?
Die Steiermark war ja. Schon kreativ. Wir haben ausgebracht eben die ERV, aber das war halt nicht Popmusik, sondern ja, ja. Kabarett. Oder den Bukowski, das war aber auch deutsche Popmusik. Ja. Also, ja, von den Engländern waren wir die Einzigen, die dieses Cockney-Englisch auch gesungen haben.
Vor allem gab es in der Steiermark ja etwas, was es in Wien in der Form nicht gab, nämlich das Poppendorf-Festival. Ne?
Da war ich auch. Das erste, ja. Das war das erste Woodstock in der Steiermark. Nach dem Original-Woodstock. Ja. Da bin ich auftreten mit den Androiden. Leck mich an.
Das ist ja bei irgendeiner Burg oder was, gell? Da ist irgendein Schloss oder sowas.
Ein Schloss Poppendorf war das. Gibt es heute noch?
Ja.
Ja, das war schon geil. Ich kann mich noch zum Beispiel erinnern, da hat ja damals der Thomas Spitzer und der Gerd Steinbecker bei Mephisto gespielt. Mhm. Die haben mich eingeladen, damit ich mir ihre Songs anhört. Da war ich schon, das war schon bei Turning Point, war das schon, also ein bisschen später. Und dann habe ich die SDS am Schlossberg bei meinen Schulschlusskonzerten mitgehabt. Und wenn einer pfiffen hat, bin ich ausgegangen und gesagt, heute Groschen, Alter, guck dir das an. Heute ist ein SDS der Hammer überhaupt. Mhm. Der Wahnsinn. Und Schiffi und Gerd und Timmischl sind große Freunde, nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich waren.
Wenn du dich in das Erzherzog Johann-Kostüm schmeißt,
ja.
Da passiert da eine Art Metamorphose mit dir.
Ja, es ist, du bist, ja, da vergebe ich dann auch den Erzherzog Johann-Preis. Ja,
aber dieser Award, der war dann quasi so wiederum eine Möglichkeit, das Steirische, das Tun für die Steiermark und in der Steiermark noch einmal irgendwie so.
Ich habe das ja dann auf ganz Österreich ausgedehnt.
Ja.
Das letzte Mal war die Marianne Ment hat er gekriegt, auf Deutschland und die ganzen steirischen Künstler, ob wer auch immer das war, hat einen Erzherzog Johann Award für seine Leistungen, für seine Fans, die Seher, die haben das gekriegt, Opus und viele, viele mehr.
Aber das ist sehr kräfteraubend. Das, also was du da in deinem Leben...
Das war ein Konzert, habe ich ein Jahr gearbeitet dann. Vor allem, weil sie auch fürs Fernsehen auch aufzeichnet ist worden.
Daran zu denken, sag ich, jetzt tue ich nur mehr Rosen pflücken oder Rosen schneiden und am Bankerl im Garten.
Naja, ich habe vor 3 Jahren einen schweren Unfall gehabt. Ich bin die Stiegen runtergefallen und habe mich ziemlich verletzt und kann halt leider nicht mehr so, wie ich es gern möchte, aber ich hoffe, es geht wieder einmal.
Ich
habe aber eine neue CD herausgebracht.
Ja, das weiß ich, ja, das wollte ich gerade sagen. Der Easy-Song ist auch noch einmal gemacht worden,
komplett
jetzt remixed worden.
Ja, ja.
Es kommt von dir immer wieder irgendwas. Ja, du hast das, glaube ich, das Label existiert auch noch, ne? Dein eigenes
Plattenlabel. Ja, aber ich bringe das auch, ich habe in Deutschland draußen einen Produzenten gefunden und ein Plattenlabel, also Akasa Records, der Uli Eichblatt, und der produziert meine Sachen und veröffentlicht auch. Ich selber hätte das nicht mehr.
Sag, Alex, jetzt haben wir das Jahr 2020.
Ja, unwahrscheinlich, gut, dass ich noch existiere. Und das ist schon wieder vorbei.
Ja, wir sind jetzt genau in der Mitte, und also hier bei der Aufnahme sind wir in der Mitte, aber du siehst wir fliegen ja da noch immer über Graz.
Ja.
Wir sind da noch nicht gelandet. Der alte Ilyushin, der hat da wirklich...
To do everything I want is the joy of my life. I'm a crazy shark and wanted by FBI. But I can fly, I can fly in the sky. Der Herr Ilyushin, wir danken dir. Und wir danken vor allem dem Hotel Nova Park und dem Nova Air, dass wir das heute da machen dürfen, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Und der Herr Direktor Neukamm und der Herr Direktor Röck, danke, sage ich nur.
Da muss man dazu sagen, die haben hier zwei amtliche große Flugzeuge.
Ja.
Ja. Alex, du hast jetzt einen Hut aufgesetzt, das gefällt mir sehr gut. Wir gehen jetzt zu
Sag Richtung zum Ziel. Abschied, leise, servus.
Ja, zuerst würde ich aber noch gern von dir wissen, wenn du das umdrehst, ja,
ja,
und so zurückschaust auf dein Leben,
ja,
das ja noch nicht vorbei ist, aber trotzdem, wir können ja sowas wie eine Zwischenbilanz machen. Wie ist es?
Also, meine Mutti, die leider schon lange verstorben ist, wollte immer, dass ich Arzt wäre. Dann bin ich Musiker geworden. Sie hat mich geliebt, sie war mit 14 Jahren bei allen Veranstaltungen dabei und hat auf mich aufgepasst, weil ja damals das Jugendschutzgesetz viel extremer war. Mhm. Sie hat mir mein Leben mit der Musik ermöglicht. Sie wollte selber einmal Sängerin werden. Und ich kann nur ein Resümee sagen, so viel Glück, danke lieber Gott, dass du mir so viel geschenkt hast. So viel Freude, so viel Menschen, die das, was ich gemacht habe, das ist ja nicht selbstverständlich, dass das machen, das, was du selber als kleiner Ego dir vorstellst. Ich habe auch nie nachgedacht. Ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hey! Und die Leute haben mir gehört. Mhm. Und das Geschenk, das ist, da ist irgendeine Macht, die mich da geleitet hat, mein Leben lang. Und ich möchte keinen Tag missen, in dem ich Musik machen dürfen. Und eben singe heute noch gern und ich mag es heute noch gern. Und wenn ich noch was machen darf, lieber Gott, ich bin immer für dich da. Und ich mag es gern für mein Publikum und für meine Freunde und Fans.
Ich sage das nicht oft, was ich jetzt sage, aber bei dir sage ich es aus ganzem Herzen, weil in dem Fall wünsche ich mir das nämlich. Lieber Alex, bleib wie du bist. Wäre nicht anders. Ja, weil das Glück im Leben, ein Original zu sein, zu bleiben und als solches auch wahrgenommen zu werden, ist was Besonderes. Ich danke
Andi,
dir.
Danke. Schön, danke für das Gespräch. Hat einen super Tag.
Und wir werden da jetzt nicht hergreifen. Das hat einen Autopiloten. Das landet.
Ich bin die feine Mischung. Special Band. Solche wie mich, was wie man denkt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.